Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jeder zweite Fußballfan glaubt, dass der Weltfußballverband FIFA seinen Ruf nicht mehr herstellen wird. Das Ergebnis einer weltweiten Umfrage unter 26.000 Fußballfans weltweit. Ja, und da hilft auch kein neuer Präsident wie Gianni Infantino, der am Freitag in Zürich gewählt wurde. Philipp Sommer ist Sportjournalist. Seine Doku Die Fußballmafia, Blatters vergiftetes Erbe lief die Woche im Ersten. Und in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, da ging es dann auch um die ominösen 6,7 Millionen Euro, die der DFB der FIFA bezahlt hat. Und damit auch um die Frage, ob das Sommermärchen gekauft war.
Ja, Franz Beckenbauer müsste es ja eigentlich wissen als Chef des WM-Organisationskomitees 2006. Fedor Ratmann müsste es, denke ich, auch wissen, der Beckenbauers engster Berater war, der einige Deals abgewickelt hat.
Der engste Vertraute von Franz Beckenbauer, jemand, der in der Öffentlichkeit eigentlich nie in Erscheinung tritt und gleichwohl als einer der größten Strippenzieher des nationalen Sports gilt.
Herr Fedor Ratmann kennt die FIFA aus dem FF, hat sich da jahrelang bewegt in dieser FIFA, weiß, wie das System funktioniert, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, sagen wir es mal so. Und er hat natürlich auch eine prominente Rolle gespielt, beispielsweise bei der WM-Bewerbung 2006, später auch war er bei der WM-Bewerbung Australiens für 2022 mit an Bord. Also der wusste schon, mit wem man sprechen muss und wie man mit den Leuten sprechen muss in der FIFA.
Das waren ja also zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch Männerfreundschaften. Franz Beckenbauer, Ratmann, auch Wolfgang Niersbach, der dann DFB-Präsident wurde. Gibt es diese Männerfreundschaften noch oder sind die in den letzten Monaten zerbröselt oder zerbrochen?
In Deutschland sind einige Männerfreundschaften zerbröselt. Also Wolfgang Niersbach, Franz Beckenbauer, ich glaube, da hat es richtig gescheppert, nach allem, was man hört aus dem Umfeld. Ist ja auch verständlich nach dem, was da passiert ist.
Weil Niersbach letztlich über die Nibelungentreue zu Franz Beckenbauer auch gestürzt ist als DFB-Präsident?
Ja, vielleicht kann man es so formulieren, dass er sich vielleicht hätte früher distanzieren müssen oder einfach Kooperation hätte einfordern müssen, denn er wurde natürlich schon auch ein Stück weit im Regen stehen gelassen. Franz Beckenbauer übrigens sieht das ganz anders. Franz Beckenbauer fühlt sich eher von Wolfgang Niersbach betrogen, dass er praktisch im Regen stehen gelassen wurde. Also das sind die zwei Meinungen, die da aufeinandertreffen, die dann auch wieder schwer zusammengehen.
Dann gibt es noch Theo Zwanziger und Günter Netzer, die in diesem Leben auch keine Freunde mehr werden.
Davon ist auszugehen, nach dieser Aussage, die Theo Zwanziger getroffen hat, dass Netzer ihm gesagt habe, dieses Geld, diese berühmten 6,7 Millionen Euro seien dafür da gewesen, die Stimmen der vier Asiaten zu kaufen. Und Netzer bestreitet natürlich, das jemals gesagt zu haben. Ja, das ist für ein Gerichtsverfahren auch anhängig und mal sehen, was daraus kommt.
Ja, und das wird dann auch demnächst vor Gericht verhandelt werden. Du hast kürzlich nochmal mit Theo Zwanziger gesprochen. Welchen Eindruck macht der auf dich? Ist das auch ein Stück weit ein gebrochener Mann oder ist der irgendwie mittendrin in seinem Rachefeldzug gegen seinen früheren Verband, den DFB?
Er macht keinen verbitterten Eindruck, Theo Zwanziger. Wir haben uns am Freitag getroffen. Er hat schon auch so eine spezielle Weltsicht. Er kann es auch nicht glauben, dass er als der das Ganze angestoßen hat, der sich als Aufklärer fühlt, so angegangen wird, dass auch nach seiner Verantwortung gefragt wird, beispielsweise was die Rückzahlung dieser 6,7 Millionen Euro angeht, über die FIFA an Robert-Louis Dreyfus. Damals war er ja Finanzchef des WM-Organisationskomitees.
Und es existiert seine Unterschrift.
Und er hat nun mal nachweislich, das sagt er auch, den Zweck verschleiert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Er schläft im Bett von Udo Lindenberg und Reinhold Beckmann fährt für ihn Taxi. So begann die Woche die Pierre im Krause-Show. Ab sofort auf einem neuen Sendeplatz zu sehen. Immer dienstags um 23.30 Uhr im SWR-Fernsehen. Und natürlich war Pierre im Krause die Woche da auf großer Werbetour unterwegs. Er ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, zweimal nominiert für den Grimme-Preis und in den unterschiedlichsten Formaten zu sehen. Bei Ab durch die Heimat sind vier Comedians unterwegs und zeigen sich gegenseitig ihre Heimatstädte. Pierre im Krause.
Ich war zusammen mit Bodo Bach unterwegs. Wir waren in Frankfurt in seiner Stadt und dann in Karlsruhe. Ich war mal in einer Kirche eingeschlossen. Das habe ich ihm gezeigt. Ich habe dann zum ersten Mal seit dieser langen Zeit mit ihm diese Kirche besichtigt.
Warum warst du in der Kirche eingeschlossen?
Wir wollten eigentlich die Carmina Burana hören. Die hörte ich zufälligerweise dort herausschallen von Karl Orff. Ganz berühmtes Stück, kennt man. Und dachte, toll, das höre ich mir an. Und bin dann da mit meinem Kumpel Eddie in die Kirche rein. Und dann haben wir gesehen, hier kann man über so eine Treppe, kann man den Turm hoch und hat eine tolle Sicht dann über Karlsruhe. Das haben wir dann auch gemacht und waren so fasziniert von diesem kleinen Labyrinth, das sich in diesem Kirchturm mit der Glocke und so verbarg, dass wir vergessen haben, dass im Hintergrund der Chor aufhört zu singen. Und dann haben wir auch nicht gemerkt, wie die Musik auf einmal aufhörte. Und dann waren wir da wirklich eingeschlossen, eine komplette Nacht. Das war zu einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Und die abenteuerliche Geschichte, wie wir aus der Kirche wieder rauskommen, erzähle ich dann Bodo Bach in dieser Sendung.
Nachts im Museum, nachts in der Kirche.
Total, ja.
Ja, und dann gibt's auch eine Sendung, die du machst, Krause kommt. Da besuchst du Prominente und bist in einer ganz anderen Rolle unterwegs. Wie stellst du dich da auf die Leute ein? Denn das sind sehr persönliche Gespräche.
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz anderes Format. Das war für mich auch neu, in dem es vor allem in erster Linie mal nicht darum geht, Gags abzufeuern, sondern es geht wirklich um den Protagonisten der jeweiligen Sendung. Und ich hatte am Anfang Zweifel, ob ich der Richtige dafür bin, aber grundsätzlich bin ich ein harmoniebedürftiger und empathischer Mensch. Das hat sich also als irgendwie das passt ergeben. Ein Beispiel ist Toni Marshall, jemand, den ich jetzt so auf meiner Playlist nicht unbedingt unter den ersten drei habe. Wir hatten beide so Vorurteile und am Ende war das so ein harmonisches Miteinander, weil er so eine herzliche Familie hat und so viele ganz intime, echte Gespräche stattgefunden haben, dass wir uns heute gegenseitig anrufen, wenn wir Geburtstag haben. Das hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt und ich hätte gesagt, du spinnst. Deswegen ist das eine Sendung, die für mich eine ganz, ganz neue und tolle Erfahrung war.
Also entwickelt sich auch ganz viel zwischen den Leuten. Wir haben es eben mit Max Mutzke erlebt, da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Jetzt war Andrea Kiewel gerade in der aktuellen Sendung, da habe ich gehört, sie hat ja anschließend auch viele, viele Nachrichten geschickt.
Oh, woher weißt du das denn? Ja, wir haben eine WhatsApp-Kommunikation gehabt. Ja.
Was geht da bei euch?
Wir sind jetzt Freunde, so wie man im Medienbusiness ist man ja Freunde, sobald man sich einmal Küsschen links und Küsschen rechts gegeben
wir
hat.
Wir alle.
Ja, total. Und man gewinnt jeden Tag 100 neue Freunde dazu. Nein, aber das war erstens mal eine sehr sympathische Begegnung und danach, am Morgen danach hatten wir eine lustige WhatsApp-Kommunikation, auch mit Bildern, die wir uns geschickt haben. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, weil eine gewisse Privatsphäre auch gewahrt werden muss. Aber das war sehr, sehr launig. Sie hat sehr, sehr viel im positivsten Sinne Output, die Kiwi.
Pierre M. Krause, wenn seine Gäste so sprudeln wie Andrea Kiewel, dann sagt er, der Gast hat geliefert im Late-Night-Fachjargon. Pierre M. Krause jeden Dienstag ab 23:30 jetzt zu sehen in seiner Late-Night-Show im SWR-Fernsehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wolfgang Karleck ist Deutschlands bekanntester Anwalt für Menschenrechte. Er hat ein Zentrum für Menschenrechte mitgegründet und ist der juristische Beistand von Edward Snowden in Deutschland. Nach dem neuen Bericht von Amnesty International werden in 122 von 160 untersuchten Ländern Menschen gefoltert oder anderweitig misshandelt. In SWR1 Leute habe ich Wolfgang Karleck gefragt, ob er sich inzwischen an die schlechten Nachrichten gewöhnt hat.
Es ist eine der schwierigsten Fragen, weil im Grunde genommen haben wir und sind wir natürlich gewappnet. Aber dann erwischt es einen doch immer wieder mal. Ja, also das kann manchmal ein Bild sein, das kann manchmal ein längerer Bericht sein. Filme, ja, also Dokumentarfilme sind manchmal sehr, sehr eindringlich und dann erwischt es einen doch.
Und womit dann, hat es Sie zuletzt erwischt?
Auf meiner Indienreise im Dezember und im Januar. Es war eine der härtesten Reisen, die ich gemacht habe. Weil einfach Gewalt überall spürbar war, und zwar sowohl die historische Gewalt, also dieser scheinbar nicht zu durchbrechende Kreislauf von Ausbeutung und Diskriminierung von Kolonialzeiten bis über die Unabhängigkeit und natürlich jetzt unter der gemeingefährlichen Regierung Modi.
Welche Situation hat sie da erwischt?
Also die Stadt Bombay war für mich der Wahnsinn, wie eng da Reichtum und Armut zusammenliegen. Also du sitzt im Taxi und guckst und dann hast du ein Businessgebäude auf der linken Seite und dann schweift das Auge nach rechts und dann hast du die Slums und dann versucht irgendwie eine ältere Frau eine befahrene Straße zu überqueren und jeder muss sehen, sie ist gebeugt, sie hat Schwierigkeiten und die hupen und die drängen sich an ihr vorbei. Es sind so Kleinigkeiten, die sehr tief gehen. Und dann natürlich die vielen Geschichten, die vielen aktuellen Geschichten auch von Diskriminierung. Also dass es überhaupt noch sowas wie das Kastenwesen gibt, ja, und dass man das dann auch noch, wenn man das dann noch die Geschichten dazu hört, dass halt auf Dörfern Leute angegriffen werden, Frauen vergewaltigt werden und dann meine Anwaltskollegen auch verfolgt werden dafür, dass sie den Diskriminierten beistehen. Das war sehr hart.
Ja, man würde glauben, dass sie gleich einen Fall auf den Tisch legen, aber auch allein die Wahrnehmung von Unrecht macht dann auch was in ihnen.
Nein, das ist ein gutes Stichwort, weil ich hatte mal keinen Fall, sondern bin nur so nach Indien gefahren, weil ich mit meinen Kollegen zusammen einfach mal 2,5 Wochen Indien erfahren wollte, ohne eine spezielle Aufgabe zu haben. Und das war
ein Luxus.
Ja, das ist ein Luxus auf der einen Seite, aber es ist das Problem, wenn man sozusagen den vorgegebenen Rahmen verlässt. Der Rahmen ist ja sonst, du hast einen Workshop, du hast eine Konferenz oder du hast eine Fallbesprechung. Ja? Und da ist alles sehr, sehr, es ist alles irgendwie eingetaktet. Und du weißt auch, so wie du dich zu bewegen hast. Und dann auf einmal ist der Rahmen offen und dann erwischt es einen. Ja.
Daraus ist kein Fall geworden.
Ach, daraus werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge von Fällen, weil ich glaube, Indien ist eine der gefährlichsten Situationen zurzeit. Und wie viel wissen wir hier in Deutschland über Indien, über das, was in Indien gerade passiert? Also die geben sich den Anstrich der größten Demokratie der Welt und im Land laufen wahnsinnig viel echt schlimme Dinge ab. Und die Kollegen dort, wir arbeiten sehr eng mit einem indischen Anwaltsnetzwerk zusammen, die Kollegen dort, die bauen natürlich ein Stück weit auch auf uns, dass wir das auch bekannt machen und auch dafür und für Solidarität sorgen. Ja.
Ist immer auf der Suche nach dem Recht gegen die Macht. Wolfgang Karlek in SWR1 Leute der Woche, Anwalt für Menschenrechte, der als juristischer Beistand von Edward Snowden bekannt wurde und durch seine Strafanzeige gegen den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Er hat ein Zentrum für Menschenrechte mitgegründet und woran sie aktuell arbeiten, hat er in SWR1 Leute erzählt.
Na, meine Kollegen und Kolleginnen sind seit 2 Jahren mittlerweile aktiv und wir versuchen halt einen Vorfall vom 6. Februar 2014 vor Gericht zu bringen, wo halt ein gutes Dutzend von Flüchtlingen bei der Grenzüberschreitung übers Meer umgekommen ist und wir waren halt an dieser Stelle und es ist Wahnsinn. Da haben halt spanische Grenzschützer mit Gummi geschossen auf schwimmende Flüchtlinge gezielt und am Ende trieben die Leichen im Meer und jetzt die spanische Justiz will nicht ermitteln. Und ein anderer wichtiger Fall, und der ist vielleicht noch irgendwie emblematischer, das ist ein Fall, da geht es um die andere spanische Enklave auf marokkanischem Boden, nämlich Melilla und diese Zaunüberquerung, wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wo halt die Leute es geschafft haben, den Zaun zu überqueren und wo sie dann eigentlich Zugang zu Gericht hätten. Ja, also denen hätten ein ordentliches Gerichtsverfahren zugestanden und sie sind aber gleich wieder zurückgeschickt worden, das sogenannte Pushback-Verfahren. Und da hat jetzt der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg eine Beschwerde angenommen von 2 Flüchtlingen und hat Spanien zur Stellungnahme aufgefordert. Und das aus vielerlei Hinsicht ist es wichtig, dass es eben hier auch um Recht geht.
Jetzt gibt es auch das Recht auf der anderen Seite, beispielsweise Flüchtlinge, die dann die Grenze zur Türkei überqueren, was dann illegal ist vom Recht her.
Natürlich, also klar, was ich sagen will, wir dürfen das Ganze nicht nur in moralischen und pragmatischen und politischen Erwägungen sich erschöpfen lassen, sondern wir müssen sagen, es gibt Flöcke und das ist wichtig. Die Menschen haben eine Menschenwürde, sie haben wirtschaftliche und soziale Rechte auf eine menschenwürdige Existenz, wenn sie sich auf europäischem Boden befinden. Übrigens auch auf afrikanischem Boden, wenn sie mit europäischen Akteuren zu tun haben. Ja. Und das wird halt so oft vergessen und es wird bewusst ignoriert, weil viele damit überfordert sind. Ja. Natürlich gilt das Recht für alle, ist auch keine Frage. Also natürlich müssen wir auch Stellung dazu nehmen, wenn einzelne Flüchtlinge Gesetze brechen. Aber so what? Also das ist eine Selbstverständlichkeit.
Und dann gibt es eben auch die Ängste im Land und dann gibt es Politiker, die beispielsweise fordern, wie Frauke Petri, die gesagt hatte, zur Not müsse man auch die Flüchtlinge mit Waffengewalt stoppen. Wie reagieren Sie da?
Ja, gar nicht. Also ich meine, das ist einfach dümmlich dreist und die will, dass man ihr Aufmerksamkeit schenkt und meine Aufmerksamkeit bekommt sie dafür nicht. Ich meine, viel wichtiger ist für mich die Debatte, die in der Mitte der Gesellschaft geführt wird. Ja, und das ist zum Teil eben beängstigend. Und nochmal, lass uns nicht über Werte reden, sondern lass uns über Recht reden. Ja, und zwar auf beiden Seiten. Ich muss mich doch nicht drüber unterhalten, ob ein Migrant unsere Werte teilt. Ich muss dem sagen, der hat die Gesetze hier zu beachten, genau wie jeder andere. Und wenn er gegen ein Gesetz verstößt, trifft ihn die Sanktion wie jeden anderen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Am Donnerstag startet das Tagebuch der Anne Frank in den Kinos. Martina Gedeck, Lea van Acken und Ulrich Nöten in den Hauptrollen. Das Drehbuch dazu hat Fred Breinersdorfer geschrieben. Mit zeithistorischen Stoffen kennt er sich bestens aus. Er hat auch die Drehbücher zu Sophie Scholl und Elsa geschrieben. Und sein Interesse an der Zeit des Nationalsozialismus war schon immer groß. In SWR1 Leute mit Wolfgang Heim hat er von seiner eigenen Familiengeschichte erzählt. Sein Vater war Mitglied der persönlichen Schutz- und Eingreiftruppe für Hitler.
Ich habe neulich den Nachlass meines Vaters, der mit 91 Jahren gestorben ist, gesichtet und dann mal auch gesehen, wie trickreich er sich um die Entnazifizierung rumgemogelt hat und dass er bis zu allerletzt noch in einer Hilfsgemeinschaft ehemaliger SS-Angehöriger war, bei der Waffen-SS, zum Glück nie in einem Konzentrationslager. Diese Auseinandersetzungen, die wir in der Familie hatten, waren immer die, dass ich in der Schule was gehört habe, was zu Hause strikt abgestritten worden ist. Also Holocaust, die Kriegsschuld, diese Dinge waren bei uns zu Hause eigentlich tabu. Da hieß es immer, solange du deine Füße unter unseren Tisch steckst, wird da nicht diskutiert. Wir sind kein Debattierclub, keine Demokratie hier. War sehr schwierig und dann fängt man natürlich als junger Mensch an, dann mal dagegen zu halten, dagegen zu argumentieren, was zwecklos war. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese Herrschaften, die dann zum Café kamen in den 50er Jahren.
Wer kam da?
Naja, Oberst Rudel, dann der Bauer, der den
der Pilot, Hitler, von,
Pilot
Hitler.
Von Hitler und so, die waren dann bei uns alle zu Gast. Auch einer, der dann als einer der ersten wegen KZ-Verbrechen in Auschwitz verurteilt worden ist, in Mainz.
Und die haben dann bei Kaffee und Kuchen den Führer hochleben lassen?
Ja. Nee. Doch. Ja, ich habe auch noch das Gästebuch da und mein Vater hat mir mal ein Buch geschenkt, das hieß die 100 oder 1000 größten Männer der Welt, davon auch eingeschrieben, einer fehlt, der Wesentliche, der ganz Große ist, nämlich Adolf Hitler. Dieses Misstrauen gegenüber dem Vater führte bei mir dazu, dass ich bei einem Archivbesuch in Maryland, beim National Archives, die SS-Akte meines Vaters mir abkommen lassen, die dort existiert, mit Lebenslauf, mit Foto, mit allem drum und dran. Und auch seinen Stationen, sodass ich sicher sein konnte, dass er in den KZs, mein Vater war auch kein Antisemit, aber dass er nichts mit den KZs zu tun hatte. Okay. Aber er war bis zu seinem Lebensende voll in dieser verschworenen Gemeinschaft.
Welche Rolle hat Ihre Mutter gespielt?
Meine Mutter war eine glühende Antisemitin. Das hat einen eigenartigen Hintergrund, weil nicht klar ist, ob unsere Familie mütterlicherseits aus jüdischen Wurzeln, aus Odessa stammt. Ich war jetzt letztes Jahr, vor wenigen Monaten in Odessa, habe dort mit einer jüdischen Historikerin gesprochen. Der Name, den die Familie früher hatte, Winschki, ist ein sehr verbreiteter jüdischer Name in Odessa gewesen. Die sind damals auch aus Odessa geflüchtet, die Juden, weil da war ein riesengroßer Anteil der Bevölkerung, war jüdisch. Aber es gab Pogrome und da wollte man raus. Und da hatte meine Mutter nach meinem Dafürhalten Probleme damit, dass sie möglicherweise als Jüdin, in Anführungszeichen, erkannt wird, verfolgt wird und dann hat sie sich dagegen aufgelehnt.
In SWR1 Leute mit Wolfgang Heim hat Breinersdorfer auch von seinem Durchbruch als Schriftsteller und Drehbuchautor erzählt in den 80ern mit der Geschichte des sogenannten Hammermörders.
Die Leute hatten Angst damals, Parkplätze neben der Bundesstraße anzufahren, weil da diese Morde immer passiert sind und man hat diesen Typen nicht gefunden und jeder hatte eigentlich irgendwie so Befürchtungen. Das war damals auch die größte Mordserie im Land. Also was soll denn ein Krimi-Autor anderes passieren, als dass er über sowas dann schreiben kann?
Und irgendwann war klar, der Täter ist ein Polizeibeamter.
Ja.
Pölke hieß der, ne?
Norbert Pölke, ja.
Ja.
Ja, das war dann ja relativ schnell aus sozusagen, dadurch, dass er seine Familie erschossen hat, dann seinen Lieblingssohn und sich in Italien und da gab es dann sozusagen einen sicheren Bestand von Material. Ich habe noch mit einer riesen Videokamera auf der Schulter noch diese Sonderkommission, die saß in so einem alten Hotel, da ganz spooky drin, da noch gefilmt und Interviews gemacht. Und dann war das eigentlich nur noch ein Aufarbeiten von Akten. Und das trug aber nicht weit. Das war ja das Problem, weil man wusste nicht wirklich, warum er das gemacht hat. Der hatte eben Lotto gewonnen. Der hatte diesen sozialen Ehrgeiz, was darzustellen. ich dachte immer, dass das eine Figur ist, der schizoiden, schizophrenen Hintergrund hat, was man schon bei so einem Haus gesehen hat. Das, die eine Seite war sauber und in Ordnung, verputzt, die andere war völlig vernachlässigt. Also es hat viele Ansätze von gespaltener Persönlichkeit in seiner Existenz gegeben. Ja. Und so bin ich dann auch an den Roman und dann später an den Film gegangen.
Auf der anderen Seite, auch wenn ein Mensch eine gespaltene Persönlichkeit hat, also da muss ja schon ein Tabu gebrochen und eine Grenze überschritten werden, einfach andere Menschen zu töten, zum Schluss die eigene Frau, die eigenen Kinder und sich selbst zu töten.
Naja, wenn man so einen Charakter einordnet in den Bereich der Psychopathie, dann erklärt sich da einiges draus. Psychopathen haben als eines der Merkmale für sie kein Mitleidsempfinden. Also wenn man Hirnströme, ich habe jetzt neulich einen Psychopathieforscher getroffen, der hat mir das erklärt, wenn man da das Hirn abbildet mit verschiedenen Methoden, man zeigt einem normalen Menschen ein Bild eines leidenden Menschen, dann ist das Mitleidszentrum erregt. Bei den Psychopathen passiert nichts. Deswegen können die dann auch mit einer gewissen Aggressivität völlig mitleidlos töten, auch die eigene Familie, weil ihnen dieses Gefühl nicht fehlt. Das kann Bestandteil einer schizophren gespaltenen Persönlichkeit sein. Es kann auch lange ruhen, wie bei ihm, und dann plötzlich aufploppen.
Bei den Recherchen zu diesem Fall, sind Sie da auf Pannen bei der Fahndung gestoßen?
Da hat es jede Menge Pannen gegeben. Also es hat dicke Hinweise gegeben. Das ist auch für mich ein Teil der Beurteilung, dass er schizophren war oder schizoid war, weil er immer große, breite Spuren gelegt hat. Und dann konnte er sich in seiner anderen Persönlichkeit eigentlich immer ganz einfach rausreden, sagen, wenn die das nicht sehen, wenn die da nicht dahinter kommen, dann kann ich ja in Ruhe wieder weitermachen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Schüler nominieren Lehrer für ausgezeichneten Unterricht. Das ist eine Kategorie beim Deutschen Lehrerpreis, in der zwei Lehrerinnen aus Baden-Württemberg gewonnen haben. Karin Koch von der Werkrealschule Frankenbach bei Heilbronn und Katrin Eberle vom Goldberg-Gymnasium Sindelfingen. Sie waren zu Gast in SWR 1 Leute. Wir hatten die Sendung am Nachmittag aufgezeichnet. Die beiden wollten natürlich auch keinen Unterricht schwänzen. Und wir haben darüber gesprochen, nach welchen Kriterien die Schüler sie denn bewertet haben. Katrin Eberle.
Also Fachkompetenz wurde auf jeden Fall genannt. Ich glaube, das ist, also bei mir waren es Oberstufenschüler und gerade in der Oberstufe ist das ein Faktor, den Schüler schon bewerten. Dann kann ich mich noch erinnern, dass es Kritikfähigkeit war. Also ich glaube, das ist was für Schüler auch ganz arg wichtig ist, dass sie merken, die Person vorne arbeitet genauso an sich, wie es eben auch von Schülern verlangt wird.
Kritikfähigkeit ist sicherlich was Schüler auch vermissen bei Lehrern. Haben Sie da vielleicht gerade auch so eine Situation vor sich, wo Sie das gemerkt haben, da bin ich kritikfähig?
Also bei mir war es, ich glaube tatsächlich in diesem Kurs auch ganz speziell ein Aspekt, und es waren die Hausaufgaben. Da fanden sie meine Vorgehensweise zu streng und ich habe mich dann überzeugen lassen, dass wir da einen anderen Weg fahren. Hat auch gut geklappt.
Ist aber nicht Strenge auch was ein Lehrer gerade auch erfordert, diesen Beruf? Ich weiß noch, mein Deutschlehrer war damals extrem streng. Ich habe aber viel mitgenommen.
Konsequenz auf jeden Fall. Ich denke, Strenge auch. Aber Kinder oder Schüler sind inzwischen auch einen anderen Umgang, glaube ich, gewohnt, auch mit ihren Eltern. Also da hat sich schon was verändert. Und also ich würde es vielleicht eher Konsequenz als Strenge nennen.
Die dann ganz wichtig ist, auch für einen guten, ausgezeichneten Unterricht. Frau Koch, was haben die Schüler bei Ihnen genannt?
Ich habe ein bisschen eine Sonderstellung, weil ich ein sehr praktisches Fach unterrichte, Hauswirtschaft, textiles Werken. Und ich denke schon alleine dadurch hat man einfach auch ein bisschen anderen Kontakt zu den Schülern. Und ich weiß, dass ein paar Sätze waren hilfsbereit. Man kann mit ihr reden über alles, auch über Probleme. Ich bin jemand, der auch viel von außen mit in die Schule mit reinnimmt, Experten oder auch die Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum. Und ich denke, das sind einfach Dinge, die sie gerne machen, weil es auch mal ein anderer Unterricht ist als Übungen in Mathe, Deutsch oder Englisch machen. Und ich kann einfach da ganz anders unterrichten und kommen ganz anders mit den Schülern in Kontakt.
Sie sprechen da gerade viele Bereiche an, wo Sie auch noch engagiert sind. Leiterin der Sozialarbeitsgemeinschaft und in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Seniorenzentrum. Dann gibt es noch die Schülerbücherei. Sie sind auch die Ansprechpartnerin für die Organisation der Schülerfirma Alles Apfel. Was genau ist das?
Das ist eine Schülerfirma, in der die Schüler alles rund um den Apfel im Grunde betreuen. Wir haben an der Werkrealschule Wahlpflichtfächer in der 8. und 9. Klasse. Wirtschaft, Informationstechnik ist das eine Fach, Natur und Technik das zweite und Gesundheit und Soziales das dritte Fach. Und die Schüler entscheiden sich, welches dieser drei Fächer sie über die 2 Jahre besuchen. Wir haben den Zugang zur Natur, Natur und Technik. Wir sind auf den Wiesen, wir ernten die Äpfel im Herbst, wir lassen Saft herstellen, wir verkaufen den Saft selber, dann sind wir beim Wirtschaftlichen und wir machen auch aus den Äpfeln Apfelkuchen und gucken, wie wir da die Äpfel verarbeiten können.
Das Praxisnahe ist das, was wirklich den Schülern dann auch weiterhilft.
Genau, und das sind auch Geschichten, die wir im Grunde immer wieder erzählen. Wir sind bei Wind und Wetter draußen, es gibt die Erntetage und die werden festgelegt und wenn es da regnet, dann regnet es da eben. Und dann wird da geerntet und wir haben so im Durchschnitt so 3 Tonnen Äpfel an den 2 Erntetagen, die wir dann ernten. Wir pflanzen Bäume. Die Schüler sehen zum Teil wirklich verschmiert von den Füßen bis zum Kopf aus. Aber das sind Dinge, die man sich hinterher erzählt. Wisst ihr noch, wie wir da im Regen gestanden sind? Oder auch an schönen Tagen, wisst ihr noch, wie die Sonne geschienen hat? Wie toll das Gefühl war, da jetzt draußen auf der Wiese zu sein? Und das sind Erlebnisse, die sie für sich behalten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Hausaufgaben, ein Thema, das spaltet. 50% der 9- bis 13-jährigen Schüler würden die Hausaufgaben am liebsten abschaffen. 3/4 der Eltern wollen trotz Stress die Hausaufgaben beibehalten. Das Ergebnis einer aktuellen Studie. Karin Koch von der Werkrealschule Frankenbach bei Heilbronn und Katrin Eberle vom Goldberg-Gymnasium Sindelfingen wurden mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Ihre Schüler hatten sie dafür nominiert. In SWR1 Leute haben wir auch über ihre Erinnerungen an die eigenen Hausaufgaben gesprochen. Karin Koch.
Also ich denke, gerne und unbedingt war ich, glaube ich, nicht der Schüler. Aber man hat sie gemacht, weil es einfach dazugehört. Und heute gehört es im Grunde genauso dazu. Ich habe ja das Glück, 3 völlig verschiedene Fächer dieses Jahr unterrichten zu können. In Hauswirtschaft, Textiles Werken gibt es keine Hausaufgaben. Ich kann niemandem sagen, koch etwas zu Hause und bring es mit. Auch mit dem Nähen, das möchte ich in der Schule sehen. Ich möchte nicht, dass die Oma oder die Mama das zu Hause macht. Dann habe ich ja das Fach MNT, Materie, Natur, Technik. Das ist ein Fach, wo ich nicht regelmäßig Hausaufgaben gebe. Und da merke ich schon, dass es schwierig ist. Weil wenn es dann mal Hausaufgaben gibt, haben die Schüler diese selten. In Mathe kriege ich das besser in den Griff. Da gibt es auch Phasen, wo mal viele die Hausaufgaben nicht haben. Aber da gibt's auch die Phasen, wo die Hausaufgaben regelmäßig gemacht werden, weil es einfach klar ist, dass es in Mathe jeden Tag im Grunde Hausaufgaben gibt und dann werden die auch gemacht, mehr oder weniger.
Ihre Aufgabe ist es ja nun, die Schüler dazu zu bringen, die Hausaufgaben zu machen. Wie machen Sie das?
Ja, man versucht es natürlich zunächst mal auf die positive Weise, dass man positiv verstärkt, wenn die Hausaufgaben gemacht, haben wir mehr Zeit, um mal ein Spiel zu spielen, um mal etwas anderes zu machen und müssen das nicht im Unterricht nachholen. Irgendwann stößt man vielleicht auch mal an Grenzen, wo man dann einfach sagt, gut, wer die Hausaufgabe so oft nicht gemacht hat, bekommt dann auch mal eine mündliche schlechte Note. Manche brauchen das auch manchmal eine Zeit lang, dass man einfach diese Strenge vorgibt. Genauso ist es aber auch wichtig, das dann positiv auch zu verstärken.
Frau Eberle, Deutsch, Latein, Französisch, da gibt es viele Hausaufgaben. Sie hatten das eben schon mal angesprochen, auch ein großes Thema bei Ihnen. Sie sind dann einfach ein bisschen lockerer damit umgegangen. Ärgert Sie das auf der anderen Seite nicht, zu sagen, Mensch, lockerer Umgang heißt ja auch vielleicht weniger vermitteln?
Das war eine Entscheidung für die Oberstufe, die ich so für die Unterstufe zum Beispiel nie treffen würde. Aber noch also kurz, ich würde auch gern antworten, wie ich selber meine Hausaufgaben gemacht habe, was die Frau Koch gerade gefragt hatten. Ich habe sie tatsächlich gemacht, aber ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, wann. Also ich weiß, dass ich jemand war, der sie gemacht hat, einfach auch, weil mir es unangenehm war, wenn ich sie nicht gehabt hätte.
Man kann ja erwischt werden.
Genau. Aber ich glaube, dass wir doch echt noch deutlich mehr Freizeit hatten und dass inzwischen auch jetzt am Gymnasium mit G8 einfach die Schüler von Anfang an einen ziemlich strengen Stundenplan haben. Denkt, dass sie deswegen gegen die Hausaufgaben sind, nicht, weil sie der Meinung sind, also aus Schülersicht, dass sie die Übung nicht brauchen. Das wissen Schüler sehr wohl. Aber jetzt zu dem lockeren Umgang in der 5. Klasse, also beim Einstieg ins Gymnasium, da sind wir schon und zwar auch alle Lehrer dann einer Klasse darauf bedacht, dass die Schüler die Hausaufgaben wirklich machen und da gibt es dann auch verschiedene Maßnahmen, was eben passiert, wenn sie sie nicht machen.
Zum Beispiel?
dann gibt es Arrest, gibt eine Zusatzaufgabe. Irgendwie, also tatsächlich noch, das sind eigentlich die gleichen Maßnahmen wie, was weiß ich, in unserer Schulzeit. In der Oberstufe, finde ich, ist es was anderes, weil die Schüler ja immer stärker lernen, auch so selber Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Lernfortschritt. Das war auch der Grund, warum ich da dann ja lockerer mit nicht gemachten Hausaufgaben umgegangen bin.
Katrin Eberle und Karin Koch, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrerpreis. Bis zum 15. April können Schüler noch Lehrer vorschlagen für den Lehrerpreis 2016 über die Seite lehrerpreis.de.
Eins gehört.